So, wunderbar, das funktioniert noch immer. Ich hoffe, wir haben da noch hier funktionierende Mikros. Wir haben gestern und heute vier ganz ausgezeichnete, unterschiedliche, aber doch gemeinsam christlich motivierte Plädoyers gegen den Sozialismus gehört. Nun ist immer fruchtbarer als die gegenseitige Zustimmung der freundschaftliche Streit um Argumente, und das wird jetzt meine Aufgabe sein, da ein bisschen zu sticheln und ein bisschen Widerspruch zu haben. Ich bin schon sehr zu Dank verpflichtet, dass Herr Habermann Teil meiner Aufgabe vorweggenommen hat und einen entschiedenen Widerspruch schon angemeldet hat zu einer sehr spannenden Frage, und ich möchte das vielleicht ein bisschen chronologisch durchgehen und beginne mit einem Nachhaken bei Herrn Krall. Würden Sie so einschätzen, dass der Kulturmarxismus das letzte Aufbäumen einer erfolglosen Bewegung ist und zum Verzweiflungslebenszeichen einer letztlich untergehenden Strömung, oder als finale und letztlich erfolgreichste Phase und Etappe des Sozialismus einschätzen?
Also, funktioniert dieses Mikrofon? Ich denke, man kann nicht davon ausgehen, dass wir den Sozialismus sozusagen final schlagen können. In diesem Sinne hänge ich eher an der Zyklizität mit meinem Weltbild. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass Schafarowitsch hat das wunderbar demonstriert in seinem Buch. Dieses Wesen ist eine Schlange, die sich in immer neuen Verkleidungen durch die Weltgeschichte windet. Und mit Schlange meine ich genau das, was wir in der Bibel auch als Schlange sehen im Paradies. Und ich glaube, dass er immer neue Erscheinungsformen annimmt. Er hat das in der Gnosis getan, er hat das in Altägypten getan, er hat das im Inka-Reich getan. Es sind immer neue Verwandlungen und Kleider, die er sich zulegt, um den Menschen mit eigentlich denselben abgedroschenen und falschen Ideen jedes Mal das gleiche Unglück zuzufügen. Und wir werden den Kampf mit dem Kulturmarxismus irgendwann bestehen. Ob wir ihn jetzt bestehen, in der jetzigen Situation, ob er jetzt erfolgreich sein wird, die Macht an sich zu reißen, und dann wird er sehr schnell, nach meiner Überzeugung, zu diesem stalinistischen Staatssozialismus mutieren, mit seinem völkermörderischen und unterdrückerischen Charakter, mit allem drum und dran, wenn ihm das gelingt. Das gilt es deswegen zu verhindern. Aber selbst wenn wir das verhindern können, werden wir in ein oder zwei Generationen eine neue Verkleidung sehen. Eine, die sich beispielsweise am Horizont bereits abzeichnet, ist der Transhumanismus, der sich interessanterweise aus dem Hyperkapitalismus des Silicon Valley entwickelt, wo man glaubt, man könnte quasi die Evolution jetzt auf die Technik übertragen und die menschliche Evolution steuern. Das ist im Grunde genommen ein ähnliches Konzept wie der Nietzsche's Übermensch, der aber auch genau im Prinzip in dieses, was wir gerade gehört haben, reinpasst, nämlich eine Abkehr von Gott und eine Vergöttlichung des Menschen darstellt, was aber letzten Endes, im religiösen Sinne natürlich, die verbotene Frucht vom falschen Baum ist. Und insofern glaube ich, jede Generation oder spätestens jede zweite muss diesen Kampf bestehen, und wir haben jetzt unseren.
Daniel von Wachter, du hast am entschiedensten die These vom letztlich durchgehenden Erfolg und auch der Zielerreichung des Sozialismus betont. Müsste man da nicht schließen, dass er gar Teil einer natürlichen Weltordnung ist, also auch Teil der Schöpfung, und dass er darin eine Rolle zu spielen hat? Wie würdest du das theologisch einschätzen, philosophisch?
Darf ich nochmal nachfragen, warum soll er deshalb ein Teil der natürlichen Ordnung sein?
Also wenn er so lange wirkt und letztlich zielführend zu sein scheint aus deiner Perspektive, ja, und zwar ein Ziel erreicht, das wir nicht teilen hier, aber doch damit in Übereinstimmung mit der Realität zu sein scheint, dass sein Ziel mit diesen Mitteln, die er sucht, zu erreichen scheint, kann es dann also durch diese Dauerhaftigkeit, Universalität und Zielführung nicht Teil der Schöpfung sein, oder müsste es nicht Teil der Schöpfung sein?
Er ist verankert und eine Konstante dadurch, dass er in der menschlichen Seele verankert ist, dass er also in den Neigungen und anderen Eigenschaften der Seele eine Verwurzelung hat, sodass er immer wieder hochkommt. Und diese Neigungen in der Seele, die können aufgestachelt werden, und das wurden sie sowohl vom Marxismus-Leninismus als auch vom Kulturmarxismus in sehr effizienter Form. Diese Verankerung in der Seele ist aus christlicher Sicht eher dem nicht biblischen, aber traditionellen Begriff der Erbsünde zuzuschreiben. Jedenfalls der Kondition des Menschen, wie er also gefallen ist. Also gefallener Mensch, das wäre ein biblischer Begriff dazu. Da ist es drin verankert. Und ich habe leichte Andeutungen gestern gemacht, worin ich könnte mehr dazu verteidigen. Die Wertordnung hingegen ist nicht in der menschlichen Seele verankert, sondern ist in den Sachen selbst drin. Also es ist eine unhintergehbare und auch nicht weiter begründbare Tatsache, dass gewisse Dinge gut sind und andere Dinge schlecht sind. Dadurch sind beide konstant, aber das eine, und die Seele ist auch verbunden mit dem Guten und mit der Wertordnung und kann auch das Schlechte erkennen. Beides hat also eine Konstante, aber ist ganz unterschiedlich veranlagt, also begründet. Und das eine hängt eben im gefallenen Menschen, in der Erbsünde, und das andere hängt in der notwendigen Struktur der Welt und in der Natur Gottes, je nachdem, wie man das deutet.
Siehst du da auch ein Element dann Verlockung, dass der Verlockung, das irgendwie mit dem theologischen Konzept des Bösen, des Teufels, des Satanischen übereinstimmen könnte?
Also gerade im Kulturmarxismus kann man eigentlich sehen, ein Lob des Apfels und das Darstellen der Schlange als eigentlich das Attraktivere. Und Sie sehen es, ich meine, es gibt, YouTuber von Ihnen können mir vielleicht weiterhelfen, es gibt eine hervorragende Analyse, eine kritische Analyse eines Filmes, dessen Name mir leider entgangen ist, wo genau, da geht es darum, dass die Szene eines gegenwärtigen Lebens verglichen wird mit der Welt der 50er Jahre, und dann geht die Person im Film zurück in die 50er Jahre. Ich habe vergessen, wie es heißt, es gibt eine hervorragende Analyse, wenn ich es noch finde.
Zurück in die Zukunft.
Schwarz-Weiß zu Farbe, ja. Und es gibt eine ganz gute Analyse dazu, die beschreibt, wie dieses Hinterfragen und Zerstören der Ordnung und die idealisierten Ordnung der 50er Jahre eigentlich der Lob des Apfels ist. Dass das also das viel Interessantere ist. Und das ist auch aus christlicher Sicht eine häufige Form, wie auch die Sünde gepriesen wird und die Verlockung gepriesen wird. Das ist doch viel dieses schlichte, einfach nur Gute, Schöne, das ist doch langweilig, und das andere ist doch viel interessanter und aufregender. Also wenn das Aufregende ausgespielt wird gegen das Schöne, Schlichte, Gute, dann sind wir ganz nah an einem Aspekt der Paradiesgeschichte.
Mhm, ja. Herr Habermann, also es scheint Übereinstimmung zu sein, dass Sozialismus jedenfalls irgendwie einen Mangel bezeichnet und damit natürlich der Fragen ist, inwiefern man da von Erfolg sprechen kann, vielleicht eher von einer Häresie. Aber dann stellt sich doch die Frage, vielleicht ein bisschen kontra zu diesen vier Plädoyers und auch Ihrem, ob der Sozialismus nicht eine spezifisch christliche Häresie sein könnte, wenn es auch all diese Bezüge, diese potenziellen Bezüge gibt. Wie sehen Sie das?
Nun, wenn der Sozialismus nach Schafarewitsch ein universalgeschichtliches Phänomen ist und Sie den ja auch in China gefunden haben, auch in dem antiken China schon mit den staatswirtschaftlichen Experimenten, wenn Sie ihn in der indischen Philosophie finden, wenn Sie ihn im Inka-Reich finden und so weiter, dann ist ja zunächst einmal die Frage, ob es wirklich nur der christliche Hintergrund ist, der den Sozialismus hervorgebracht hat. Ich sehe das Christentum mehr in der Nähe zum Liberalismus und nicht zum Sozialismus, also das genuine Christentum meine ich jetzt, das Christentum im engeren Sinn, also des Evangeliums. Dort ist ja nicht von Gewaltanwendung, sondern liebe deinen Nächsten und so weiter. Ja, tu wohl denen, die dich hassen und all das. Eine Liebesbotschaft, die sich mit der sozialistischen Hassbotschaft in keiner Weise verträgt. Jesus hat nicht den Reichen gesagt, er hat nicht den Armen gesagt, ihr könnt euch bedienen, sondern er hat den Reichen gesagt, ihr solltet auch an die Armen und die Bedürftigen denken, also freiwillig geben, das ist dann von Wert. Während die Botschaft des nehmt euch, bedient euch, plündert, beutet aus an die Armen, die weniger haben, sehr, sehr unmoralisch ist und vollkommen unchristlich. Ja, also ich sehe hier keine spezielle christliche Verantwortung für den Sozialismus, obwohl es, wie ja oft nachgewiesen, eben auch Verbindungen gibt, der Art, dass der Armutskommunismus in der urchristlichen Gemeinde ja solche Züge hat. Aber es ist mir nicht bekannt, dass im Neuen Testament von der Verstaatlichung der Produktionsmittel die Rede ist, auch nicht von Gender, in überhaupt keiner Weise. Ich finde überhaupt, die Bibel nimmt ganz eindeutig für die Dichotomie zwischen Mann und Weib Stellung. Hier kann ich auch keinerlei Verbindung mit dem Sozialismus herstellen und schon gar nicht, was das Theologische angeht. Also Gott als Schöpfer ist ja nun etwas ganz anderes als die Selbstschöpfung des Menschen im Sozialismus. Ja, soweit.
Besten Dank. Robert Grötzinger, du hast eingangs mit so einer Jungschen oder Petersonschen Perspektive begonnen, die ja dann durchaus auch den Sozialismus in seiner universalgeschichtlichen Bedeutung, wie Habermann ausgeführt hat, als einen Mythos interpretieren könnte und vielleicht dann natürlich hier auch tiefenpsychologische Wahrheiten vermuten wird. Siehst du das? Man sieht ja sagen, da auch eine Kraft eines Mythos. Ich erinnere daran, dass Alfred Rosenberg von einem Mythos des 20. Jahrhunderts geschrieben hat und hier also auf die politische Kraft kollektivistischer Erzählungen verweist. Wo könnte da eine tiefenpsychologische Teilwahrheit im Sozialismus stecken, sofern er auch und unter anderem als Mythos zu qualifizieren wäre?
Nun, wir sehen in der Bibel, das ist das, was Jordan Peterson ja jedenfalls das Buch Genesis in jeder Einzelheit auseinandergenommen hat, das ist ganz faszinierend, jede Menge solcher mythischer Bilder, die auf den antiken, aber auch auf den modernen Sozialismus verweisen. Ein Beispiel wäre die EU, kann man im Buch Genesis als Turmbau zu Babel erkennen. Und die Fluchtbewegung 1989-90 ist wieder gespiegelt in der Exodus-Geschichte. Denn es fing ja an mit Protestbewegungen gegen den König. Ja, let my people go oder gib uns mehr Freiheit. Insofern, die Bilder sind schon alle da. Die sind alle schon vorhanden. Sie werden nur oft, wie ich sagte, willkürlich ignoriert, weil man einfach nur, weil man jetzt so modern sagt, naja, das sind so irgendwelche alten Geschichten, die so zufällig zusammengewürfelt wurden. Nein, sagt Jordan Peterson, die sind nicht zufällig zusammengewürfelt, die sind in Jahrtausenden entstanden, gewachsen, ausgefiltert, destilliert, bis sie die Wahrheit erzählten, so wie sie für jeden gültig sind. Vielleicht ein, zwei Worte zu meinen Kollegen. Die Zyklizität, die Herr Krall erwähnte, ja, es ist richtig, es sieht ja so aus und das, der Grund, kann man ja sagen, ist, dass der Sozialismus gleich von Anfang an, mit dem, biblisch gesehen, mit dem Fall des Menschen vorhanden ist. Das heißt, die Vorlage war schon vorhanden und wir von Anfang an haben uns verführen lassen. Aber wenn es nur Zyklizität gibt, dann gibt es keine Hoffnung. Deswegen ist die Linearität im Judentum und Christentum der große, machtvolle Gegenentwurf. Und interessant ist für mich, der moderne Sozialismus, der Nationalsozialismus und der Marxismus-Leninismus hat vom Christentum die Linearität übernommen und war deswegen so mächtig. Wäre deswegen so erfolgreich, ist natürlich gescheitert, wie ich erklärt habe.
Wunderbar, nachdem Robert Grötzinger schon begonnen hat, dazu Bezug zu nehmen, möchte ich einladen, Podium, wenn Sie Widersprüche, Anmerkungen notiert haben, zu den anderen Vortragenden, da gleich das Mikrofon zu ergreifen, bevor ich mit weiteren Widersprüchen hineinfahre.
Ja. Zyklizität und keine Hoffnung, Hoffnung worauf? Man kann das sein, so wie es ist, die natürliche Ordnung gut finden. Dann braucht man keine Hoffnung und kein lineares auf ein Ziel zu. Also diese Art Metaphysik teile ich nicht.
Vielleicht auch noch eine Anmerkung dazu. Ja, bitte. Ich glaube, dass Zyklizität und Linearität auch eine Frage des Zeithorizonts ist. Wenn wir die Weltgeschichte als diesen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse und in dem Fall zwischen Sozialismus und Freiheit definieren, dann ist es ja so, dass, wie ich schon erwähnte, der Sozialismus jedes Mal in neuer Verkleidung daherkommt. Und jede neue Verkleidung führt dazu, dass die Menschen etwas über das Böse lernen. Das heißt, sie gehen schon einen linearen Weg des Lernens und da habe ich die Hoffnung, dass dem Teufel irgendwann mal die Verkleidungen ausgehen. Ja, dann gelangen wir quasi an unser Ziel als Menschheit, was immer das ist. Die Bibel spricht ja auch von einem Ende der Geschichte. Ja, ob das jetzt heute ist oder in einer Million Jahren oder noch später, niemand weiß es. Wir kennen nicht den Tag noch die Stunde, aber ich glaube, dass es einen Sinn macht, dass die Menschheit durch diesen Lernprozess durchgeht, um die Facetten des Bösen zu verstehen und ihm widerstehen zu können. Also insofern ist auch in diesem zyklischen, immer wiederkehrenden Kampf eine lineare Komponente enthalten.
Können Sie gerade nochmal den mit der Hoffnung klarstellen? Ich möchte nur nachfragen zuerst, bevor ich was dazu sage. Welcher Position widersprechen Sie?
Wer hat, es hat doch, ich glaube, Sie waren es.
Ein bisschen näher.
Ja. Es wurde hier behauptet, von Ihnen doch wohl, Herr von Wachter, oder waren Sie jetzt, dass eine Weltanschauung der Zyklizität dann keine Hoffnung lässt und dass der Erfolg eben in linearen Geschichtskonzeptionen besteht, darum eben auch der Erfolg des Sozialismus. Das wurde behauptet und dagegen habe ich dann diese Anmerkung gemacht. Also, dass die Ordnung so, wie sie es ist, mit ihren Herausforderungen, Wiederkehr desgleichen, natürliche Ordnung, an sich so etwas wie Hoffnung, Erlösungshorizonte und so weiter gar nicht benötigt, weil sie in sich genug ist und in sich ruht. Das ist nicht meine Metaphysik, ja?
Ja, Daniel von Wachter.
Ja, ich will auf zumindest der, wie ich meine, dass Herr Grötzinger es gemeint hat, dem zustimmt. Das fand ich schon überzeugend, dass die pyramidale Gesellschaftsform eine zyklische Vorstellung gerne möchte und auch eine der Unendlichkeit. Also eigentlich sind das zwei verschiedene, die zyklische und die der Unendlichkeit. Das war im Christentum ja sehr markant, dass man der aristotelischen Vorstellung des unendlichen Universums widersprochen hat. Und zwar nach vorne wie nach hinten. Man hat gesagt, das Universum wurde geschaffen, es hat einen Anfang gegen Aristoteles. Und man hat gesagt, das wissen wir nur durch die Bibel. Und heute kann man sagen, es gibt zusätzliche Indizien durch Thermodynamik und durch empirische Beobachtung von Urknall natürlich. Und es gibt heute auch einen großen Streit darüber. Das heißt, unter Physikern hat man zwar die Indizien für einen Anfang des Universums, aber man mag es nicht. Man mag es nicht, weil darin ein Indiz für die Existenz Gottes steckt und man mag es vielleicht auch aus Gründen, die Sie angedeutet haben, nicht. Und nach hinten hin haben wir natürlich dann in der, so besonders ab dem 19. Jahrhundert, ab dem 18. Jahrhundert in der deutschen Geisteswelt eine große Aversion dagegen, dass man eine zukünftige Welt annimmt, die real ist, auch unter Theologen, die mögen gar nicht, dass man also wirklich sagt, nach dem Tod wird es ein Gericht geben und es wird eine andere Welt geben, man hätte es viel lieber metaphorisiert. Und das ist auch wieder dass man nicht wirklich die lineare Vorstellung mit verschiedenen Stufen nimmt. Und eins möchte ich noch anfügen, was ein bedeutender Unterschied ist zum Christentum, das Judentum spielt da auch eine Rolle, die mag ich nicht erwähnen, aber das Christentum sagt also erstens, das Universum hat einen Anfang und es gibt eine echte Ursache davon, die außerhalb des Universums liegt, nämlich Gott. Und sie sagt, in dieser Welt, da gibt es Leid. Die Welt ist zwar insgesamt gut, jetzt, aber es gibt dort Leid. Und es gibt eine zukünftige Welt, in der gibt es kein Leid. Und in der jetzigen Welt, da gibt es aber bestimmte Güter, nämlich insbesondere die Willensfreiheit, dass das geduldige Ertragen von Leid betrifft oder das Ausharren, das Festhalten am Guten, also diese ganzen so Tapferkeitstugenden und so etwas, die gibt es in dieser Welt und die gibt es in der zukünftigen Welt nicht. Dafür gibt es in dieser Welt auch Leid. Das heißt, das Christentum hat gesagt, es gibt alle Güter, Gott hat maximal die Güter verwirklicht und manche gibt es in der jetzigen Welt und manche in der zukünftigen Welt. Und der Sozialismus, der kann damit nicht umgehen, der kann es nicht ertragen, dass es jetzt dieses Leid gibt, was uns vor solche Herausforderungen stellt und sagt, es sollte jetzt alles ohne Tränen sein und mag dann auch die Vision einer zukünftigen Welt nicht, da sagt das Sozialismus, das ist eine Vertröstung auf das Jenseits. uns Christentum hat sozusagen die Variante der Weltsicht, die mehr von uns fordert. Zumindest ist ein rebelliöser Ausbruch dagegen festzustellen. Also damit will ich eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das zu der Frage der Hoffnung stellt, aber es gibt eben dann eine echte Hoffnung aus christlicher Sicht mit Erlösung durch Christus auf eine Welt, die tränenfrei ist.
Bitte.
Zu Ihnen, Herr Karl. Lernt die Menschheit und macht sie ethisch und moralisch schrittweise durch Erfahrungen Fortschritte? Das bezweifle ich. Robert Neef hat einmal sehr gut gesagt, die Geschichte ist die beste Lehrmeisterin mit den schlechtesten Schülern. Ich meine, nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, wie kann man da noch glauben, dass, und dieser Rückfall ist ja jederzeit wieder möglich, und im Kulturmarxismus wird vielleicht sowas wieder vorbereitet, wie kann man da annehmen, dass wir wenigstens, was ethisch-moralisch betrifft, die Seite betrifft, irgendwelche Fortschritte im Sinne einer universalen Gutheit machen? Im Übrigen gehören Leid und Freuden zusammen. Wer gegen das Leiden protestiert, protestiert auch gegen die Freuden. Ich finde das eine sehr vordergründige Betrachtung, das Leiden als das Böse darzustellen. Das Leiden ist das, was uns aufgegeben ist, zu überwinden, und dadurch werden wir zur Person. Das können Sie bei der humanistischen Philosophie von Wilhelm von Humboldt und auch bei Aristoteles schon nachlesen, dass eben gerade das unser Programm ist. Und wenn Sie die Welt so kastrieren, das Böse und das Leiden ausscheiden, dann ist das überhaupt keine Welt mehr, sondern eine sterile Wüste.
Dem würde ich jetzt ausdrücklich nicht widersprechen, aber ich glaube, Sie haben ein bisschen missverstanden, was ich mit dieser Zyklizität der Menschheitsgeschichte zum Ausdruck bringen wollte. Ob die Menschheit sozusagen als Ganzes jemals lernt, der Versuchung des Sozialismus zu widerstehen, das weiß Gott allein. Aber ich glaube, dass es trotzdem einen Sinn macht. Insofern bin ich sogar durchaus der Meinung, dass der Sozialismus bzw. auch das Böse ein Teil der natürlichen Ordnung der Dinge in dem Sinne ist, dass er für uns die Herausforderung definiert, der wir uns entgegenzustellen haben. Und so wie Sie Leid und Freude in einer Dualität gerade sehr schön beschrieben haben, so glaube ich auch, dass der Kampf gegen das Böse genauso zu unserem Wesen gehört. Das setzt aber voraus, dass das Böse existiert. Und an diesem Kampf gegen das Böse wachsen wir als Menschen, als Individuen zumindest. Die Frage, ob die Menschheit als Ganzes daran wächst, ist vielleicht auch in einem libertären Sinne müßig. Es gibt genug Libertäre, die mal festgestellt haben, sowas wie die Gesellschaft als Wesen gibt es gar nicht. Es gibt nur die Individuen, die sich sozusagen hier bewegen. Und jeder Versuch, die Gesellschaft zu definieren als eigenständiges Wesen, ist im Grunde genommen, wird immer nur den Leviathan gebären. Und der Leviathan ist aber auch kein eigenes Wesen, sondern es ist im Prinzip nur ein Instrument der Unterdrückung durch eine kleine Minderheit, die sich dann zur Machtelite oder zur vergöttlichten Machtelite oder wie auch immer aufschwingt. Insofern widerspreche ich Ihnen da jetzt ausdrücklich nicht, aber ich glaube, dass das nicht sozusagen unbedingt dem widerspricht, was ich mit dieser Zyklizität gemeint habe.
Robert Grötzinger, bitte ein Schlusswort zur Metaphysik der Zyklizität.
Nicht ganz, also ein Widerspruch zu Gerd Habermann. Und zwar macht der Mensch Fortschritte, macht die Menschheit Fortschritte? Aus meiner Sicht ja. Und zwar sind wir ja aus der sogenannten malthusianischen Falle entkommen. Und Hoppe sagt ja, das ist aufgrund genetischer Entwicklung Intelligenz. Ich vermute allerdings noch mindestens einen anderen Faktor, und das ist die christliche Religion mit der Gottgleichheit des Menschen statt Vergöttlichung und dem freien Willen. Es ist kein Zufall, dass dieser Ausbruch aus der malthusianischen Falle in Europa und in Amerika begann, wo das Christentum am längsten und in einer größeren Region gewirkt hatte. Und das ist ein welthistorischer Fortschritt. Wir hatten bisher so eine ganz langsame Bevölkerung, ganz langsames Bevölkerungswachstum, jetzt haben wir 7 Milliarden, weil uns andere Kulturen kopieren, ohne die entsprechende religiöse Grundlage zu haben. Deswegen ist die Frage, wie lange das halten wird. Also insofern, es gibt diesen Fortschritt und es gibt eine Verbindung dazu, damit ich zum Christentum, damit ich gerne davon überzeugt.
Ja. Also ich würde weitergehen in der Debatte, wenn Sie mir nicht wissen, alles ganz kurze.
Ja, ganz kurz den Fortschrittsbegriff im technisch-materiellen Sinn, den will ich ja nicht bezweifeln, dass es mehr Menschen gibt, die sich bequemer und entfalten können und sehr viel mehr Lebensmöglichkeiten haben und vor allen Dingen auch sehr viel länger leben. Also in diesem Sinne Fortschritt, den will ich nicht leugnen.
Mhm. Wunderbar, besten Dank. Und gibt es im liberalen Spektrum ja nicht wenige, die einem Skeptizismus, moralischen Relativismus, Atheismus zugetan sind. Beim Transhumanismus würde ich sogar einschätzen, dass der überwiegend radikal-liberal geprägt ist. Kann man diesen Einstellungen vielleicht zwei Dinge zugutehalten und ich bitte dann um Ihren regen Widerspruch. Zum einen ist da ja kaum jemals eine zerstörerische Absicht dahinter stehend, wie sie vor allem von Wachter herausgestrichen hat. Und zum Zweiten erwachsen diese Einstellungen sehr oft aus dem Verdacht, dass Bezüge auf natürliche Ordnungen, sogar auf Herrschaftsreligionen, sehr oft nur Rationalisierungen der Ermächtigung von Menschen zur Herrschaft über Menschen sind. Und dann ist es oft ein Ausdruck einfach einer Sehnsucht nach individueller und individualistischer Freiheit, der zu diesen Überzeugungen führt. Lässt sich das Ihnen zugutehalten oder wo liegt die Gefahr? Bitte.
Es kann sein, dass es so manchmal im Gedankenweg entstanden ist, aber ich glaube nicht, dass sich es dadurch rechtfertigen lässt. Der Verweis darauf, dass moralische Behauptungen oder Rhetorik von Regierungen schlecht sein können, rechtfertigt in keiner Weise die Annahme, dass es keine objektiven moralischen Tatsachen gibt. Im Gegenteil ist ja die Annahme moralischer Tatsachen gerade etwas, was man einer Regierung entgegenhalten kann, entgegen allen Behauptungen, weil wir dann eben glauben, dass es Menschenrechte gibt, die wirklich unabhängig davon sind und nicht vom Menschengerichtshof in Straßburg beschlossen werden. Also der Glaube an objektive Moral stabilisiert eher Kritik an Regierung oder macht sie erst möglich und destabilisiert Absolutheitsansprüche von Regierungen, wie wir sie natürlich im jetzigen politischen System in Deutschland besonders stark haben. Also wir hatten also vielleicht nie eine Gesellschaftsform, die so absolutistisch war wie die jetzige, wo einfach das Parlament oder die Regierung Recht beschließen kann nach der eigenen Vorstellung und das sei dann Recht. Das ist eine völlig absurde Vorstellung und überragt also den historischen Absolutismus an Absurdität noch weit. Aber nicht den Totalitarismus, ja. Das. Ja. Ich muss auf die eigene Frage schnell eingehen, wenn ich darf, mit dem Relativismus. Also ist der Libertarismus vereinbar mit der Bestreitung objektiver Werte? Ich glaube, er hat sich damit, also wo Libertäre objektive Moral bestritten haben, haben sie sich ins Knie geschossen, aus zwei Gründen. Erstens ist das entstehende System inkohärent. Also man kann einfach sehr schwer das Eigentum so verteidigen, das Eigentumsrecht so verteidigen, wie es Liberale immer getan haben, wenn man dann gleichzeitig meint, das habe seinen Grund nur in den Desires, also Wünschen der Menschen oder in was auch immer, oder es gebe nur Wahrheiten darüber, wenn ich X erreichen will, dann muss ich Y tun. Also wenn man nicht objektive Moral und objektive Werte annimmt, dann kann man nicht Eigentumsrecht so verteidigen, wie Libertäre das tun. Und der andere Grund, weshalb Libertäre unbedingt objektive Moral annehmen müssen, aus taktischen Gründen schon, ist, dass sie sonst keinen Menschen erreichen werden, keinen Menschen überzeugen werden. Also wir sehen es, dass die bösen Ideologien, der Sozialismus insbesondere, das Gewissen der Menschen ganz massiv verwendet, um sich zu verbreiten. Also er dockt daran an auf eine, wie ich meine, falsche Weise, aber er moralisiert also in unglaublicher und ekelhafter Weise. Und wenn dann der Libertarismus sagt, ja, also was jetzt Moral ist, das ist so Privatsache, wie das selbst bei Rothbard manchmal anklingt, Moral ist so, das macht jeder, wie er will, dann Obwohl Rothbard gerade der war, der das Naturrecht eingeführt hat ins Libertäre, muss ich hinzufügen. Aber genau das braucht man. Rothbard ist den richtigen Weg gegangen, man braucht das, um auch die Herzen der Menschen zu erreichen. Also man muss den Libertarismus auch dadurch verbreiten, indem man sagt, das jetzige System ist böse, die Steuern sind Diebstahl und sie sind böse und das ist eine objektive moralische Wahrheit.
Vielen Dank.
Vielleicht doch noch ein Wort zum Transhumanismus. Und zwar, weil gerade von Ihnen ja erwähnt worden ist, dass er quasi in einem liberal-libertären Umfeld zustande kommt. Das glaube ich ganz und gar nicht. Ich habe eine Tochter, die ist 29, wird jetzt demnächst 29, die hat in Stanford studiert. Und als ich letztes Jahr bei ihrer Graduation Party war, habe ich noch nie so viel Linke auf einem Haufen getroffen.
Danke. Ja, Herr Habermann?
Ja, meine Damen und Herren, also ich gehöre zu denen, die nicht glauben, dass wir unsere Grundüberzeugungen wissenschaftlich beweisen können und in dem Sinne eben das nur Vernunft voraussetzt, das anzunehmen. Ich bin der Meinung, dass es auch ein Glaube ist an die Freiheit, dass es auch eine Art Religion ist, die wir nicht beweisen können, für die wir aber eintreten müssen unbedingt und die objektiv, was wir vertreten, moralisch objektiv in dem Sinne richtig ist, dass bestimmte Zwecke, die allgemein für wünschenswert gehalten werden, nur mit liberalen Mitteln zu erreichen sind. Zum Beispiel Mises Kritik am Sozialismus. Ja, der Sozialismus ist ökonomisch Unsinn. Es passt, es geht nicht. Er ist unmöglich, weil er nicht rechnen kann. Die Abschaffung von Unternehmertum, Märkte, Preise führt dazu, dass eine Wirtschaft ins Chaos stürzt. In dem Sinne können wir sagen, wir Liberale und Libertäre, es ist also objektiv richtig, was wir vertreten, wenn bestimmte Ziele vorausgesetzt werden. Ja? Aber diese Ziele sind eben auch wieder persönliche Wahl und Glauben. Also zu meinen, wir hätten hier die Wissenschaft hinter uns in dem Sinne, dass auch unsere letzten Glaubenssätze wissenschaftlich zu beweisen sind, das halte ich für eine Illusion. Und das ist dieselbe Illusion, die auch der Sozialismus übrigens hatte. Ja? Die glaubt hier auch wissenschaftlicher Sozialismus zu sein. Es steckt dahinter Glaube und dazu sollten Sie sich bekennen. Glaube an die Freiheit des Menschen, an Menschenwürde und all das. Und der das alles bestreitet, der soll das erstmal mit vernünftigen Argumenten tun. Ja? Aber ich glaube nicht, dass die Wissenschaft hier irgendetwas in dem Verbindliches sagen kann.
Ja, ganz kurzes Ad-hoc von Wachter und dann.
Ja, danke. Das war eigentlich schon genau die Position, die ich bestritten habe, weil ich eben meine, das kam ja schon bei Platon eben auf, dass man sagt, die Wahl der Ziele, die ist eben auch da kann man die Wahrheitsfrage stellen, welche Ziele eben besser sind. Und es ist auch gar nicht so, dass der Wohlstand allgemein als wünschenswert gilt. Das war eben auch ein Punkt gestern. Nein, die Sozialisten wollen zumindest auf einer gewissen psychologischen Ebene etwas anderes erreichen. Und mein Einwand dagegen ist, dass das, was sie wollen, böse ist. Und das ist eine Wahrheit, also jetzt egal, ob es das ist oder sonst gehen wir zurück aufs Beispiel des Eigentumsrechts. Das ist eine moralische Wahrheit. Dass es moralische Wahrheiten gibt, das heißt also wissenschaftlich oder nicht, also ja, das führt in die Erkenntnistheorie, aber ich würde überhaupt nicht diese Dichotomie zwischen Glauben und Wissen, das halte ich für nicht zielführend, das kommt aus einer bestimmten Tradition, sondern man glaubt einfach über gewisse Dinge und wissenschaftliche Thesen werden auch geglaubt. Bloß und Überzeugungen werden eben in einem gewissen Maße und auf verschiedene Weisen begründet. Es gibt alle Erkenntnis, sind Überzeugungen oder Glauben und sie sind durch verschiedenartige Indizien begründet. Und es ist nicht so, dass es die eine Welt des Glaubens gibt und die andere Welt des Wissens.
Danke. Robert Götzinger.
Ja, Rahim, zum Punkt Rationalisierung. Herrschaftsreligion ist eine Rationalisierung der Beherrschung des Menschen durch angeblich bessere Menschen oder so. Die Gefahr ist da, klar. Und in der Geschichte sehen wir das, Papsttum und Ähnliches. Nur im Prinzip sind da gegen Checks and Balances in der Bibel drin. Und zwar in einem der fünf Bücher Mose, fällt mir jetzt nicht an welche, steht, wenn ihr euch einen König gebt, dann muss er zu Beginn seiner Amtszeit die Heilige Schrift abschreiben und hernach jeden Tag darin lesen. Und man kann sich vorstellen, was sich vielleicht ändern würde, wenn unsere Herrscher das heute täten. und man sie dann auf die Bibel dann verweisen würde. Was machst du da? Das steht aber hier ganz anders. Diese Kontrolle ist weggefallen und die Kontrolle wurde auch nie richtig ausgeübt, aber sie ist als Vorschrift da und das sollten wir vielleicht mal als Anregung annehmen. Gibt es noch mehr zu sagen, aber ich höre mal auf.
Bei der Tagung einer Zeitschrift, in der die anarchistische Tradition eine so große Rolle spielt, muss ich natürlich noch auf einen Punkt kommen, dass die überwiegende Mehrzahl der christlich eingestellten Menschen und auch der christlichen Denker den Staat als Teil einer natürlichen Ordnung interpretiert. Ist das ein richtiger Schluss oder ein Irrtum oder vielleicht ein Begriffsirrtum oder ist da etwas Wahres daran? Wer möchte beginnen?
Ja. Bitte. Ja, ich denke, da ist was dran. Und auch da könnte man die Bibel als wieder Checks and Balances nehmen, nämlich wo es heißt, ihr sollt einen Zehnten an den Priester geben und an einer anderen Stelle, was für eine Gefahr droht, wenn ihr euch einen König gebt, nämlich dass er euch 10% eures Einkommens wegnehmen wird. Schock, Horror. Ne? Das heißt, das ist die Obergrenze und das ist in der Bibel und das ist eine übermenschliche Instanz, die hyperreale Instanz, die sich aus Jahrtausenden entwickelt hat, die gegen die zu rebellieren ja ein Grundsatz des Sozialismus ist. Und insofern Staat wird als Teil der natürlichen Ordnung angesehen, aber mit einer festen Grenze, die nicht überschritten werden darf, es sei denn, man will Gottes Zorn heraufbeschwören. Es gibt ja den Film Sophie Scholl, letzten Tage, und da ist ein ganz interessanter kleiner Hinweis, da wird die Sophie Scholl befragt von dem Gestapo-Mann und er sagt, naja, ihr Vater hat ja gesagt, was hat er gesagt? Hitler ist die Gottesgeißel der Menschheit. Das ist ein Punkt, den man heute so gar nicht mehr sieht, aber ich denke, das ist wahr. Man hat die Grenzen überschritten und dann aus dem Versuch, die natürliche Ordnung zu durchbrechen, da haut die natürliche Ordnung zurück.
Danke. Bitte an Herrn Habermann. Ja.
Also das ursprüngliche Christentum, das Urchristentum war vollkommen indifferent gegen den Staat. Jesus Ausspruch gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, zeugt ja nur von der Gleichgültigkeit. Darauf kommt es nicht an, es kommt das Heil. Im Übrigen steht ja die Erlösung sozusagen das Ende der Tage bevor. Es kommt darauf überhaupt nicht mehr an, es kommt nur noch an gegenseitige Liebe und so weiter. Ja, im Übrigen ist Augustinus derjenige, der Staat und Recht dann wieder eingeführt hat. Mit dem Argument unter anderem, dass man dem Bösen widerstehen muss, weil es sonst Überhand nimmt. Und dazu braucht es dann eben Erzwingungsinstitutionen. Man darf sich wehren. Der christliche Soldat wurde von da ab wieder möglich. Eine große Diskussion, ob ein Christ Soldat werden darf. Natürlich nicht im urchristlichen Verständnis. Das geht ja gar nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben und nicht töten. Ja, du sollst sogar deinen Feind lieben, steht in der Bergpredigt. Du sollst deinen Feind lieben. Ja. Unglaubliche Zumutung. Da kann man nicht sich als Soldat zur Verfügung stellen. Also von da an war dann der Staat dann auch gerecht. Bei Luther ja sehr starke Worte in diesem Sinne und auch später katholische Kirche überall. Und ich kann also in der Staatslehre der Kirchen keine Elemente von Libertarismus in diesem Sinne finden, dass man privat an private Sicherheitsunternehmen denkt, eine Privatrechtsordnung zur Erreichung desselben Zwecks, nämlich dem Widerstand gegen den Bösen. Finden Sie in der Bibel nirgends ein Wort, das auf Hoppe hinweist. Ich meine, private Sicherheitsagenturen, dass die Allianz zum Beispiel dann für die Sicherheit sorgt und nicht mehr ein zentralisierter Staat, dass wir konkurrierende Firmen haben und all das, was wir vielleicht noch, wenn Herr Dürr zu Wort gekommen ist, besprechen werden.
Danke. Herr Krall, möchten Sie?
Ja, der Staat ist natürlich ein janusköpfiges Wesen. Ich habe in einem Interview mal gesagt, dass die Gene des Staates, also das, was ihm sozusagen bei seiner Geburt mitgegeben worden ist, alles andere als gut sind. Es gibt ja in der französischen Aufklärung, das ist, auf so eine Idee kann auch nur ein Franzose kommen, den Gedanken, dass der Staat so etwas wie ein Gesellschaftsvertrag sei. Das ist eine Idealisierung, die im Grunde genommen natürlich dem Staat ex post nochmal so eine Art Rechtfertigungsüberbau geben sollte. In Wahrheit ist der Staat natürlich entstanden aus marodierenden Räuberbanden, die festgestellt haben, dass es lukrativer ist, Schutzgeld zu erpressen, als zu rauben, zu plündern und zu vergewaltigen. Und diese historische Gemengelage, aus der der Staat so entstanden ist, die begleitet den Staat im Grunde durch die ganze Geschichte. Trotzdem ist es natürlich so, und da gebe ich jetzt meinem Nachbarn zur Rechten schmerzhafterweise recht, es braucht auch bestimmte ordnende Elemente. Und diese ordnenden Elemente sind dann gegeben, wenn man sich eine Ordnung gibt, die den Staat auf das begrenzt, wo er auch Nutzen stiften kann. Und das ist allerdings ziemlich wenig. Es hat also bestimmt nicht mit 50% Besteuerung und Umverteilung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, innere und äußere Sicherheit, Rechtsetzung und Rechtsprechung. Das war es eigentlich schon fast. Ja, alles andere kann man privat organisieren. Und die Frage, welche Form der Staat dann hat und welche Checks and Balances man ihm gibt und wie man sicherstellt, dass nicht die Mehrheit sich zum Tyrannen über die leistungsfähige und leistungswillige Minderheit aufschwingt. Das ist ja unser aktueller Zustand, dass die Mehrheit die Minderheit ausbeutet. In Deutschland wird von 15% seiner Bevölkerung am Laufen gehalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist im Grunde genommen eine Verfassungsangelegenheit. Und ich glaube, auch die Vergötzung der Mehrheit, die ist da an dem Ende falsch. Der Staat zieht seine Berechtigung letzten Endes nicht aus der Mehrheit, sondern aus dem Naturrecht, wenn er es denn durchzusetzen weiß. Und ich glaube, mein verstorbener Vater, der in der Gemeindepolitik mal mitgemischt hat, wenn der festgestellt hat, dass wirklich Unsinn entschieden worden ist im Gemeinderat, dann hat er sich immer zu dem Satz hinreißen lassen, wenn wir die Blädern sind, die Mehrern sind wir doch. Und das sagt eine Menge aus über die Diktatur der Mehrheit. Und das hören wir gerade wieder, wenn ich den Satz höre, wir sind mehr. Da muss ich immer daran denken.
Danke. Von Wachter, möglich knapp Schluss.
Ich meine, dass die Bibel, verstanden als Gottes Wort und als Offenbarung, keine eindeutige Antwort auf die Staatsfrage gibt. Ich meine aber, dass die in ihr angelegte moralische Ordnung dahin führt, dass es keinen Staat im heutigen absolutistischen Sinne geben soll. Es muss bestimmt Erzwingungsinstitutionen geben, aber es ist nicht ausgemacht, dass die den heutigen absolutistischen Charakter haben sollten. Und ich glaube schon, dass auch das Beispiel des Mittelalters zeigt, dass das nur ein Staat in irgendeinem weiteren Sinne war. Und vielleicht sollte man es gar nicht Staat nennen. Ich glaube schon, dass da Hans Hoppe etwas Wichtiges entdeckt hat. Aber ich meine, dass es eben keine aus der Erbe... Es ist eben Gott hat eben den Menschen viele Dinge aufgegeben, selbst herauszufinden. Und wie das genau mit dem Staat funktioniert, gehört eben auch dazu. Und ich glaube, dass die Erfindung des heutigen Staates als so ein absolutistisches Machtgebilde mit dem Anspruch, letzter Richter zu sein, das halte ich für antichristlich, aber es ist eine innerchristliche Diskussion und Forschungsfrage, ob er denn, also die einen glauben eben, es muss den Staat so geben, wie hier angedeutet, und das soll eben doch noch der Staat sein. Ich meine eher, dass das die christliche Lehre, also mal jetzt in Namen genannt, zu so etwas führt, wie auch Herr Hoppe und Herr Dürr vertreten. Aber das ist eine innerchristliche Diskussion, weil es eben schwierig ist, aus christlichen Grundprinzipien dann die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Aber ich glaube nicht, dass es im Christentum angelegt ist, dass es einen Staat geben muss. Und wir sehen ganz klar, dass im Christentum viele Dinge angelegt sind und die Menschen sich schwer damit getan haben, das zu verwirklichen. Zum Beispiel hat man am Anfang keine Religionsfreiheit gehabt und hat auch staatlichen Zwang ausgeübt und die Vorstellung eines einheitlichen religiösen Gebietes gehabt. Und das widerspricht klar der Vorstellung des Neuen Testamentes. Und es hat etliche Jahrhunderte gebraucht, bis Christen kapiert haben, was Jesus da eigentlich angelegt hat. Nämlich, manche sind Christen, manche sind nicht Christen und ihr müsst einen Staat organisieren, der das zulässt. Und das ist in den ersten Jahrhunderten oder ersten Jahrtausenden nicht gelungen. Und dann haben es Christen langsam kapiert. Und so meine ich, dass es mit dem Staat auch gehen müsste, in die Richtung, dass es keinen Staat in dem jetzigen Sinne gibt, wohl aber Erzwingungsinstitutionen. Ja.
Besten Dank. Leider ist die Zeit sehr weit fortgeschritten. Deshalb bitte ich Sie, an die Referenten persönlich zuzugehen in den kommenden Pausen und in Ihre Fragen, Einwände mitzutragen. Und in dem Sinne, wenn Sie es mir nicht übel nehmen, halte ich mich hier an die Zeitvorgaben und wir gehen gleich in die kurze Pinkelpause, die schon angesagt war. Vielen Dank.